Android-Apps.
Berglöwe.
NFC.
3D-Drucker.
Augmented Flirt.
iFlash.
Oh ja.
Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 25. Geek Talk. Heute Abend mit dabei ist der
Michael,
der Stefan
und der Tobi. Wer hätte gedacht, dass wir so lange durchhalten, ne? 25 Mal.
Hättest du uns nicht so lange gegeben?
Nee.
Ach, Sneef, ich habe schon bis Ende Jahr geplant.
Ach so. Wir haben ja auch schon bis zum Ende des Jahres vorproduziert, das weiß noch keiner.
Eben, die ganzen Themen, das Komplizierte, immer die aktuellen, nee, Quatsch.
Ja, wir sind halt ein vorausschauender Podcast, ne?
Ja.
Und das Ganze in international, ach du meine Güte. Nee,
wir sind der europäische Tech-Podcast.
Genau. Letzte Woche hatten wir es über die Android-Apps zu knacken. Michael und ich, wir hatten da ja ein bisschen Gewehrweis, wie das Ganze gehen sollte. Und am Mittwoch, also am letzten Mittwoch, hatten wir einen Stefan zum ersten Mal im Real Life gesehen. Da hat er uns erklärt, dass das Ganze anscheinend gar nicht so schwierig sei.
Jawohl, also es gibt scheinbar eine Lucky Patcher App. Das ist eine App, wo man installieren kann. Und das listet dann alle Apps auf, die vorhanden sind. Man hat diverse Möglichkeiten in der App wiederum. Man kann zum Beispiel jetzt in einer APK-Datei hat es wie ein Zertifikat drin, wo Google aussagt, auf welchem Gerät das installiert ist. Und der Lucky Patcher umgeht diesen Schutz und dann kann man die App eigentlich problemlos auf andere Geräte kopieren. Das Nachteil davon ist, wenn die APK vom Lucky Patcher verändert wurde, lässt die sich nicht mehr automatisch updaten. Und die Lucky Patcher kann auch gleich Werbung entfernen. Und bei In-App-Käufen, da gibt es auch noch andere Programme, um das ein wenig zu umgehen. Wie auf dem PC kann man da sozusagen Cheat-Hacking betreiben. Da gibt es zum Beispiel Game Guardian oder Game CIH. Damit kann man auch die Spiele dann sehr verändern. Wobei diese zwei Programme eigentlich auch legal sind.
Also legal heißt?
Die kann man offiziell im Google Store auch runterladen. Diese Programme sind eigentlich Hack-Tools. Wie am PC kann man auch Trainer bauen, um die Spiele zu hacken etc. Da kann man in den RAM rumfummeln und Game Guardian oder Game CIH macht genau das Gleiche. Und da kann man eigentlich sehr viel Dinge selbst verändern. Entweder man kann Credits nach oben setzen in einem Spiel oder eben halt, wenn man auch Credits kaufen sollte per In-App-Käufen, kann man so selber die Credits hochsetzen, anstelle zu kaufen.
Wie man es früher kannte bei Sim und so weiter, wo du das Geld einfach automatisch oder hochsetzen konntest, dass du mehr einkaufen kannst oder bauen kannst.
Genau, irgendeinen Cheat eingeben und das sind etwa die zwei Tools, wo man das relativ einfach machen kann halt.
Und bei der ersten Möglichkeit, also wo die APK verändert wird, das heißt dann, wenn ich quasi sowas würde downloaden und dann, sagen wir, über Android Beam einem Kollegen weitergeben, wenn ein Update kommt, das quasi sicherheitsrelevant ist, müsste ich das einfach wieder verteilen.
Im Lucky Patcher könnte man den Patch anwenden, dann könntest du die App weitergeben zum Kollegen und dann kannst du ja auf deiner eigenen APK die Änderung wieder rückgängig machen. Dann empfängst du wieder Updates. Dein Kollege aber nicht. Weil er hat ja die veränderte APK dann.
Ja, weil eben dann müsste ich
eigentlich das neue Update ihm wieder zusenden, genau.
Interessant. Was nicht alles möglich ist, Tobi.
Ja. Wie gut, dass ich in so einem geschlossenen System lebe und das ganz selten verlasse.
Tja.
Und zum Glück gibt es ja auch kein Jailbreak. Und zum Glück hat ja auch Apple jetzt am Black Hat Day mitgemacht.
Ja, okay, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Das war jetzt ja nicht so ein erfolgreicher
Wunden reinstechen, gell?
Ja.
Das war eher ein bisschen, da gab es ja einige negative Rückmeldungen von diesem Tag, ja.
Gab es irgendeine gute, positive Rückmeldung?
Nein.
Nein.
Nee, kann ja nicht.
Hättest du es erwartet? Andersrum gefragt.
Naja, als
man,
Apple
man hätte ja hoffen können. Auf Einsicht.
Tobi?
Na, als Apple-Fanboy erwartet man ja immer das Positive, aber ehrlich gesagt habe ich es nicht erwartet, nein.
Auch nicht wirklich?
Nein, ich bin zwar Fanboy, aber doch noch irgendwo etwas realistisch.
Schon ein bisschen.
Ja, ja, ein bisschen.
Haben wir Schwein gehabt. Ja. Letzte Woche gab es auch andere Apple-News, sprich Mountain Lion ist rausgekommen, offiziell zum Download. Du hast es ja schon früher drauf, also die Beta, oder?
Ich hatte die Beta schon drauf, also auf meinem Testrechner, also auf meinem Produktionsrechner habe ich es immer noch nicht drauf. Also das heißt, da bin ich auch noch sehr ängstlich, den rühre ich auch nicht an im Moment. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich Stück für Stück die wichtigen Applikationen auf meinen anderen beiden Macs erstmal austesten werde, ob die wirklich Mountain Lion kompatibel sind. Und wenn ich dann alle Applikationen, die mir wichtig erscheinen, die vielleicht fragwürdig sind mit Kompatibilität zu Mountain Lion, wenn die dann funktionieren, dann werde ich dann auch den Hauptrechner umstellen.
Da war ich gezwungenermaßen unglaublich mutig, weil mein Zweitrechner, da hat sich die SSD verabschiedet, auf dem ich es eigentlich installieren wollte. Und dann musste ich es quasi auf dem Hauptrechner installieren. Und es lief alles gut. Apps laufen alle bis jetzt, die ich täglich brauche. Hatte ich bis jetzt keine Schwierigkeiten. Vor allem aber hatte ich einen extremen Performance-Schub.
Ja, man war vielleicht auch von Lion etwas entmutigt, sage ich mal, sofort umzusteigen, weil man ja nicht gleich gedacht hat, dass alles so gut läuft. Weil Lion war ja ein bisschen enttäuschend an einigen Ecken und Kanten. Und deswegen war man wohl ein bisschen vorsichtiger.
Es gab ja einige Leute, die ein bisschen Probleme mit hatten, genau.
Aber Mountain Lion soll ja jetzt angeblich das alles wieder etwas verbessert haben. Also für mich ist ehrlich gesagt Mountain Lion nur das Service Pack für das Lion. Ne? Also das Mountain Lion hält das, was Lion versprochen hat. Das ist meine Meinung dazu.
Endlich die ganze komplette Cloud-Anbindung, genau. Auf die hätte ich eigentlich schon im letzten Jahr gewartet, stimmt. Aber jetzt macht es Spaß, die ganzen Erinnerungen überall, Notizen, iMessage, das jetzt wirklich, also bei mir zumindest zuverlässig funktioniert auf allen Systemen, macht Spaß. Und es wurde auch einige Male runtergeladen. Da gab es ja heute gerade die ersten Zahlen.
3 Millionen Mal in 4 Tagen, das ist schon ordentlich, ja. Ja, also das erfolgreichste macOS Release seit es macOS gibt, ne? Habe ich heute gelesen.
Ist es das? Weil ich hab nur die Headline gesehen, eben 3 Millionen Downloads in 4 Tagen, mehr habe ich nicht
also
gesehen.
Also in der Zeit war es das erfolgreichste.
Weil es doch eigentlich von vielen Orten hieß, dass sie eher noch ein bisschen abwarten würden. Aber von dem her passt das ja eigentlich. Gibt es sonst noch was zu Mountain Lion?
Nee, es ist ja relativ unspannend, wenn man die Beta schon hatte, dann ist man ja relativ nicht mehr so begeisterungsfähig für das, was denn da jetzt letztendlich installiert worden ist. Weil es hat sich ja nicht viel verändert, nur dass es jetzt im Endeffekt keine Beta mehr ist und dass jetzt vielleicht noch ein paar Bugfixes geändert worden sind oder repariert worden sind oder wie auch immer. Und hat mich jetzt nicht so jetzt vom Hocker gehauen, logischerweise. Also eigentlich schade, weil ich hätte keine Beta drauf installieren sollen, hätte man vielleicht mehr Überraschungen erlebt.
Dann hättest du mehr davon gemerkt. Hast Richtig. Du Performance-Schub was bemerkt? Also
Nee, eigentlich zu Lion gegenüber Lion schon. Lion war relativ träge, sage ich mal. Also Mountain Lion ist schon wesentlich flotter als Lion, das ist keine Frage. Aber jetzt zu diesen Beta-Versionen oder zu der endgültigen Version habe ich jetzt keinen Performance-Schub gesehen.
Ich habe es ja gemerkt, da ich auf dem produktiven System war, habe ich nicht komplett neu aufgesetzt, sondern einfach Mountain Lion drüber geknallt. Und das hat extrem viel an Performance gewonnen. Mhm. Und das macht Spaß. So macht Arbeiten wieder mehr Spaß. Ich muss dazu sagen, ist auch ein älterer. Es ist ein 2008er Mac
Dafür Mini. Dafür habt ihr keine Kacheln.
Doch, in der Küche habe ich auch Kacheln.
Ja, und im Bad irgendwo.
Die sind ja doch genau gleich hübsch.
Es geht, meine sind braun. Aber Geschmackssache.
Auch wenn ich sie nicht lange genug putze, sind meine auch braun irgendwann.
Nee, gut, meine sind, oder unsere sind aus den 70er, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, also so ein typisches Braun.
Ihr bekommt Performance, wir bekommen Kacheln.
Ja. Warum nicht?
Seems legit.
Jeder das, was er verdient hat.
Nee, Quatsch. Und im Bad und WC ist alles okay. Ja.
Genau, gab es ja gerade heute auch, zum wenn wir da beim Thema sind, Windows 8, das Surface, das Tablet, soll ja am 26. Oktober kommen. Habt ihr das mitbekommen? Mit dem Release von Windows 8?
Ist das jetzt ein Gerücht oder ist das jetzt definitiv?
Ich sage jetzt mal Gerücht, aber ich dachte, ich habe ich nachschauen, ich wieder schneiden muss.
Nee, hier wird nicht geschnitten. Immer diese Sonderwünsche hier.
Wer würde sich so ein Surface kaufen von euch?
Ich.
Ja, du kaufst eh alles.
Ja, ich liebe Tablets.
Es kommt auf den Preis an, ne?
Das ist das andere. Ja, aber ich würde es auch bei egal welchem Preis, glaube ich, also egal nicht, aber unter 1000 Währungseinheiten würde ich da zuschlagen.
Oh, du bist aber schmerzfrei. Unter 1000 würdest du zuschlagen. 999.
Genau.
95. Aber
ich würde es nicht machen wie beim VTab, das ich ja behalten habe. Wenn es schlecht ist, ich würde es dann auch weitergeben. Von dem her, denke ich mal. Aber wir kommen vom Thema ab. Es gibt noch vielleicht so als kleinen Tipp, es gibt ja gewisse Dinge, die Leute stören, an Laien oder schon an Mountain Lion gestört haben, wie dass der Library-Folder nicht im Home-Verzeichnis eingeblendet ist. Da gibt es ja das Terminal dazu. Wer sich da nicht dran wagt, es gibt das Mountain Lion Tweak. Es gibt verschiedene Apps, aber es ist eine davon. Und über die kann man, glaube ich, bis zu 30 verschiedene, gleich wie das alte zweidimensionale Dock unten einblenden lassen. Alles über so Schalter.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau, du hast natürlich als versierter Terminal-Nutzer, brauchst sowas nicht, denke ich mal.
Nee, ich habe es mir nicht installiert. Ich komme ja aus der Unix-Welt und von daher ist mir das relativ egal. Ich halte jetzt nicht so viel von diesen kleinen Zusatz-Utilities, weil ich auch gelernt habe, dass man damit viel kaputt machen kann. Aber du hattest mir gesagt, man kann das mit einem Klick auch wieder zurücksetzen alles.
Das ist eben genau der Grund, warum das mir Mountain Lion Tweak gefällt. Du kannst im letzten Reiter kannst du quasi alles rückgängig machen, also alles wieder auf den Werkszustand zurücksetzen lassen. Und deshalb ist mir diese App jetzt einigermaßen sympathisch, weil eben, wie du sagst, du kannst über solche Utilities einiges kaputt machen. Und das muss nicht sein.
Aber ja gut, wenn wieder die Rückkehrmöglichkeit besteht, dann klingt es ja relativ gefahrlos.
Denke ich auch. Und ja, was haben wir sonst noch für Themen, Stefan? Um Mountain Lion ein bisschen zu verlassen.
Man hört ja immer wie mehr über NFC. Weil es ist ja jetzt auch das erste Samsung-Gerät, das S3 hat ja auch NFC drin. Nokia hat ja schon diverse Geräte mit NFC und es geht ja jetzt schon das Gerücht herum, dass iPhone 5 auch NFC beinhaltet. Und ich finde eigentlich, die Technik ist schon noch sehr interessant. Und meine Frage ist, was haltet ihr davon und wo würdet ihr es sehen verbreitet?
Tja. Also ich finde es eine interessante Technik, weil es ja erstens mal eine passive Funktechnik ist. Also es heißt ja Near Field Communication und es geht ja auch nur auf einen bestimmten Radius, wird es quasi aktiviert. Und es ist ja auch eine stromsparende Funktion, weil es ja nur von der Gegenstelle quasi aktiviert wird, das Ganze.
Richtig.
Und von daher sehe ich es prinzipiell von der Grundtechnik oder von der Funktechnik eine interessante Geschichte. Und finde es im Bereich des Payment durchaus interessant. Und auch der, sag ich mal, das Kleingeld wird irgendwann mal wegfallen, weil ich dann nur noch die Centbeträge, das Menü bei McDonald's nur noch einfach dann über NFC irgendwann bezahlen werde. Und ich muss nicht mehr hier mit Klimpergeld in der Tasche mehr laufen. Also ich finde das genial.
Wäre das aber nicht auch ein Sicherheitsrisiko, wenn du alles so bezahlen würdest für dich? Weil da kommt jemand versehentlich dir nahe und liest deinen NFC-Chip aus, programmiert seinen um und bezahlt mit deinem NFC-Chip.
Ja, der muss er mir natürlich schon erstmal sehr nahe kommen, damit das überhaupt funktioniert. Ne?
Weil es sind 4 Zentimeter, oder?
Also wenn wir wobei offiziell, das ist, ich sage es mal, wirklich sehr theoretisch, weil Praxis zeigt 5 Millimeter. Ist so der Abstand, wo NFC wirklich funktioniert, je nachdem, was für Unterlagen du hast.
Also dann müsste er dir schon erstens mal sehr nahe kommen und ich habe je nach Jahreszeit entweder mein Telefon, wenn es Winter ist, in der Jackentasche und wenn mir da vorne einer in einer Jackentasche rumfummelt, dann merke ich das schon und im Sommer habe ich es in der Hosentasche und wenn mir vorne einer in einer Hosentasche rumfummelt, merke ich das eigentlich auch. Und du kannst es ja auch umgehen, indem du das ganze Handy einfach in eine Aluminiumhülle packst und dann ist das auch ausgeschlossen, das Ganze. Du kannst natürlich auch Pech haben, dass du natürlich auch von den anderen Netzen keinen Empfang mehr hast, aber wenn du das Ding isolierst, dann geht definitiv auch NFC nicht mehr. Dann musst du es halt wieder aus der Hülle rausholen und dann kannst du halt wieder normal mit NFC arbeiten.
Kann man NFC, das ist eine dumme Frage, mein SGS3 hat gerade keinen Akku, kann man das deaktivieren? Schon, oder? Wenn man es gar nicht möchte.
Eigentlich müsste das möglich sein, aber ich frage mich, ob das implementiert wurde.
Ja, weil ich persönlich, ich finde die Technik finde ich cool, was damit möglich ist. Ich sehe es weniger im Bezahlbereich, eher so wie an der letztjährigen Google-Messe, als sie da gezeigt haben, wo du quasi eine CD an das Musikteil hieltest und dann hat er das abgespielt. Für solche Dinge. Es gibt ja beim Nokia Xperia S gab es solche Chips mit dabei, die du programmieren konntest. Und die konntest du zum Beispiel beim Nachttischen hinlegen. Und wenn du ins Bett gehst und das Telefon da nebendran legst, hat er ausgeschaltet oder auf Vibra automatisch den Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit und so weiter. Und da kannst du geniale Sachen machen. Also zu Hause für solche Automationen finde ich es eine coole Idee. Oder solange es nicht um Sicherheit geht.
Zum Beispiel Netzzugänge machen. Also du hast zum Beispiel zu Hause ein WLAN mit einem Gastzugang und jeder, der an diesem NFC-Tag vorbeigeht, kann sich dann in dein Netzwerk einloggen zum Beispiel. Ist auch eine geniale Idee.
Coole Idee, ja.
Und nächstes Jahr sollte ja auch der komplette Detailhandel mit NFC ausgerüstet werden.
In der Schweiz haben wir ja, genau, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal noch gesagt, Migros und Coop bekommen ja NFC an den Kassen, ja.
Genau.
Da bin ich eben gespannt,
ob... sehr interessant werden, was da passiert.
Und vor allem sehr interessant, macht Apple damit? Baut Apple wirklich NFC rein oder machen sie andere Möglichkeiten?
Ja, vor allem eben, ob sie dann beide Chips drin haben, weil NFC braucht ja scheinbar zwei Chips, einen für den NFC-Standard und einen für einen Sicherheitschip. Und wenn es nur das eine drin hat, dann kann es eben nicht mit Bezahlen etc. funktionieren.
Quasi alles das andere, was wir darüber hatten, einfach nicht der Sicherheitsrelevant.
Genau.
Michael, was sagst du zu NFC?
Ja, finde ich eine coole Sache, aber jetzt mal hands-on. Ich war ja heute in der Swisscom-Kantine und habe da gesehen, dass das Zahlgerät, da steht NFC drauf. Und dann habe ich mich so zum ersten Mal im Leben damit beschäftigt, wie ich denn eigentlich mit meinem HTC One X jetzt mit NFC bezahlen könnte und ich habe keine Ahnung, wie das geht.
Also eigentlich ist ja NFC eine kleine, eigentlich ein Kleber, wo drin eine kleine Spirale hängt und ein kleiner Chip. Aha. Und wenn du mit deinem Handy hingehst, dann sendet dein Handy Strahlen aus. Und diese Strahlen werden von der anderen Gegenseite von der Spule aufgenommen und senden die wie eine Rückmeldung. Aha. Und diese Rückmeldung, die du bekommst, die ist verschieden lang in den Chips, kannst du die programmieren. Da gibt es so Kleber, die haben 46 Bits drin, 64 Bits Platz oder bis 1000 Bits Platz. Und da kannst du wie reinschreiben, was du machst, zum Beispiel deine WLAN-Daten, deine Visitenkarte oder eben die Befehle fürs Handy. Zum Beispiel der Befehl, du musst jetzt bezahlen, 13 Cent, was auch immer. Und dann weiß das dein Handy, was es machen muss. Weil die Befehle werden vom Gerät deinem Handy übermittelt.
Aha. Du meinst, ich könnte das einfach mal hinhalten und gucken, was passiert?
Richtig.
Ah, okay. Ich dachte, da bräuchte man irgendwie eine App dafür, die das dann auch alles irgendwie es das Richtige Apps, macht, sozusagen.
Die Kleber, die kannst du eigentlich auch mit Apps beschreiben. Bis du die dann wie sicherst und dann bleibt das fester drin. Habe ich jetzt auch gelernt. Du kannst sie also mehrfach überschreiben, bis du die sicherst und dann ist fertig.
Genau, du kannst ja die im A4-Bogen solche Kleberchen kaufen. Da sind dann irgendwie so 16 oder 18 NFC-Chips drauf und die kannst du nachher verwenden und programmieren.
Genau. Die sind noch relativ billig eigentlich.
Mittlerweile sind die Preise recht runtergekommen, genau.
So 20 so Kleber, etwa 10 Franken oder 10 Euro.
Okay.
Genau,
also jetzt als Durchschnittsverbraucher, wenn ich einfach bezahlen will, dann sollte das eigentlich so von Hause aus funktionieren.
Ja, du brauchst natürlich schon irgendwo ein Konto, wo es dich kennt etc., damit du damit bezahlen kannst, das ist klar. Du musst ja irgendwo auch dein Geld hergeben. Die können ja nicht
deine Kreditkarte
kennen. Genau.
Ja, ich frage mich eben genau, wie das dann funktionieren soll, weil mein Handy weiß ja das nicht.
Ich nehme an, das wird dann über die Telefonrechnung vermutlich abgerechnet. Frage ich mich aber auch noch ehrlich, wie das funktionieren sollte.
Ich glaube, ich probiere das dann einfach mal aus diese Woche und guck mal, was
berichtest
passiert.
Berichtest du uns, ja?
Ja. Sehr gerne. Und sonst, wenn irgendein Hörer weiß, wie das Ganze genau funktioniert, wir haben da so einen Blog, geektalk.ch, und unter jeder Folge gibt es Kommentarmöglichkeiten. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns da einen hinterlassen würdet über dieses Thema, aber auch sonstige Themen. Was haben wir sonst noch? Gibt es noch was über NFC, was ihr loswerden wollt, Tobi?
Nö, spannende Technik und ich bin der offen gegenüber und ich hoffe, dass da wird einiges kommen. Also ich finde es toll. Also schauen wir mal.
Lassen wir uns überraschen.
Ich hoffe, das iPhone 5 wird es implementiert haben.
We will see.
Ja.
Hört mehr Geek Talk.
Google wird zum Provider, sprich in Kansas, wo ist es, Tobi?
Kansas City, da haben die eine komplette Stadt mit Glasfaser vernetzt und haben da sehr, sehr potente Leitungen verlegt und ja, also ich war ja schon kurz vorm Auswandern. Ne?
Eben, ich meinte gerade potent, ich meine, wir hier in der Schweiz haben, was ist das größte, 100 Mega, was haben wir, Stefan?
Ja, 100 ja, bei der Cablecom.
Also, genau.
Also bei Cablecom bietet auch größere Leitungen an und die sind unbezahlbar.
Im bezahlbaren,
ah ja, es gibt natürlich im
privaten Bereich, eben genau im privaten Bereich, denke ich, ist da wirklich 100er Leitung, das Cablecom anbietet?
Ja, also angeblich, ob es dann wirklich so schnell ist, ist die andere Frage.
Ja eben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da 100 Mbit Cablecom anbieten kann.
Eben, und Google ist ja, wie Tobi gesagt hat, potent, da ist ja das Zehnfache drin.
Ja.
Ein Giga in der Sekunde, die da entgegenkommen und auch wieder von dir gehen, oder?
Und für einen lächerlichen Preis, ne?
Genau, was haben Sie? $70?
$70 ohne Kabel, Fernsehen und $120 mit 8 Full-HD-Fernsehkanäle.
Aber jetzt eine Frage, das ist, nehme ich an, synchron die Leitung, die anbieten, oder?
Das ist, so viel ich mitbekommen habe, ist synchron,
ja. Ja, das soll synchron sein.
Eben Cablecom bietet es nicht synchron an, die haben aber wirklich 100 Mbit.
Nein. Naja, aber es ist, glaube ich, nicht immer wirklich auf 100 Mbit dann.
Nein, glaube ich auch nicht.
Tobi, du hast gesagt, du warst kurz vorm Auswandern. Wenn es näher wäre, würdest du wegen dem auswandern?
Naja, es ist halt nicht möglich, da ich hier Eigentum habe und nicht unbedingt hier Haus und Hof verkaufen würde wegen der Internetleitung. Ich muss mich ja noch mit DSL 16.000 begnügen. Und selbst für viel Geld und gute Worte kriege ich ja kein schnelleres Internet. Aber ein Dorf weiter, die haben noch nicht mal DSL, die haben nur noch ISDN und die haben noch mit ihrem, das Höchste, was die haben, ist eine ISDN-Leitung. Da habe ich doch noch Glück gehabt, dass ich hier wenigstens DSL habe.
Hast du gerade noch was Schwein gehabt, ja.
In eurem Dorf gibt's schon iPhones, also die sind schon angekommen.
iPhones gibt's schon, ja.
Aber wenn es mir recht ist, ist ISDN ein wenig älter. Und ADSL auch. Wo wohnst du?
Ich wohne in einer relativ, ich bin von einer großen Stadt nicht weit entfernt. Also das Dorf ist 17 Kilometer von Göttingen entfernt. Also Göttingen ist eigentlich eine recht große Stadt. 120.000 Einwohner geht eigentlich. Ne?
Vor allem eine Universitätsstadt. Also sprich, die haben ja Bandbreite.
Die haben ordentlich Bandbreite, ja. Aber die Dörfer sind ja so schlecht angebunden, dass es nicht schön.
Aber eben mobil, wie Stefan gefragt hat, da habt ihr dann schon besser. Also UMTS kennt ihr?
UMTS haben wir ja, gerade so.
Gut.
Also Telekom hat hier UMTS. Wenn ich jetzt O2 anschalte, dann habe ich ja höchstens Edge oder sowas. Also Telekom ist ja gut versorgt. Alle anderen Anbieter haben ja wirklich auch Probleme. Und LTE ist gar nicht dran zu denken, das kannst du gleich vergessen. Also das ist ja auch...
Das kommt doch zuerst auf dem Land bei euch.
Ja, angeblich.
Angeblich.
Ist auch so eine Legende. Also mehr als Land geht hier nicht bei mir. Also so dörflich, also Milchkanne, Kühe und so, aber LTE nicht.
Schade. Michael, für dich wäre das ein Grund umzuziehen?
Nee, ich glaube nicht.
Not really.
Also für mich wäre es ein Grund, kein ADSL zu haben.
Hat was. Tobi, du hast uns noch etwas Neues mitgebracht, sprich ein Review zu einem Gadget.
Ja. Wir kennen das ja alle, die iPad nutzen und iPad lieben und iPad hassen. Wir leben in einem geschlossenen System und haben es manchmal schwer, unsere Daten auszutauschen. Android-Tablets haben da meistens einen SD-Karten-Slot oder auch Android-Telefone haben so einen schicken SD-Karten-Slot und man kann es ganz einfach so machen, Karte rein, Daten drauf und hat dann relativ leichte Möglichkeit, seine Daten zu transportieren oder auszutauschen, wenn es größere Mengen sind etc. Es gibt auch jetzt eine kleine Lösung, die gab es auch vorher schon in einer abgespeckten Version oder einer nicht so weit entwickelten Version, nämlich das iFlash Drive HD. Die HD-Version ist die weiterentwickelte Version. Die ist etwas performanter und die Software ist auch etwas umfangreicher. Das heißt, ich habe einen USB-Flash Drive. Auf der einen Seite habe ich einen konventionellen USB-Anschluss und auf der anderen Seite habe ich einen 30-Pin-Dock-Connector, also der traditionelle Apple-Anschluss. Und den stecke ich dann ganz normal an mein iPhone oder an mein iPad. Und sobald ich das Gerät damit angeschlossen oder verbunden habe, bei der Erstinstallation startet dann ein Feld, ja, möchtest du dir die dazugehörige Software aus dem App Store laden? Dann lädt man sich die Software runter und hat dann dementsprechend einen Dateimanager, der so ähnlich aussieht wie der Goodreader. Und man hat dann da die Möglichkeit, seine Daten direkt vom Flash Drive auf das iPad zu kopieren oder die Dateien direkt vom iPad auf das Flash Drive zu kopieren und man kann dementsprechend einen Datenaustausch vornehmen oder man kann auch direkt auf die Daten auf den Stick oder auf den Flash-Speicher zugreifen und man kann Bilder bearbeiten, angucken, Videos, sämtliche Bildformate und das Schöne ist, das Programm beherrscht auch relativ exotische Bildformate. Also ich hatte letztens eine PCX-Datei, also ein relativ seltenes Bildformat, was auch kaum noch verwendet wird, aber das Programm kann sogar PCX-Dateien darstellen. Und man kann somit seine Bilder relativ oder seine Daten relativ leicht vom PC oder vom Mac mit dem iPad synchronisieren oder auch mal kurz nur Bilder anschauen etc. Also ich finde es eine sehr praktische Geschichte, weil es erstens mal auch keine extra Stromversorgung braucht, wird halt parasitär über die Schnittstelle versorgt und man kann es halt immer dabei haben.
Und bei der alten, also ich hatte die erste oder habe sie immer noch, das erste iFlash Drive, konntest du noch Backups machen von den Kontakten?
Das geht hier auch noch, das habe ich jetzt vergessen. Das geht hier auch wunderbar, ja. Und man kann jetzt hier in der neuen Version auch noch direkt die Dropbox ansprechen. Also man hat eine direkte Verbindung zur Dropbox. Man kann halt auch noch Daten aus der Dropbox auf den Stick speichern oder vom Stick halt direkt in die Dropbox, ohne den Umweg über das iPad zu machen.
Sehr praktisch.
Und der Stick ist halt wesentlich schneller geworden als der alte. Also das ist auch ein entscheidender Faktor, finde ich jetzt. Weil je größer der Stick wird, je mehr Daten packt man natürlich drauf. Und naja gut, je länger kann es halt dauern, wenn er nicht schnell genug ist in dem Fall.
Lag das in dem Fall am Stick oder an der App? Weil Sie haben ja immer gesagt, dass die Begrenzung durch Apple sei, dass sie da gar nicht schneller sein können.
Ja, ich habe ja das alte Modell auch und habe mal einen Test über die USB-Schnittstelle gefahren und man hat auch gemerkt, dass der auch über die USB-Schnittstelle schon wesentlich schneller geworden ist, der neue. Also mit einem normalen Benchmark über eine normale USB-Schnittstelle ist der neue auch schneller geworden. Also das auch von der Seite ist er schon mal schneller geworden.
Gut, also war es nicht nur Apples Schuld?
Nee, das ist richtig. Aber wie gesagt, ist ein schönes Produkt. Wenn man den Anwendungsfall hat, ist das eine tolle Sache. Oder wenn man jetzt ein iPad hat, was zu klein ist vom Speicher, wenn man nur ein 16 GB iPad hat und man fährt in Urlaub und hat jetzt Bilder, die man kurz archivieren möchte, dann kann man da halt mal mit so einem Stick ein bisschen Platz auf dem iPad schaffen.
Genau, Platz freischaufeln und hat es da dann drauf.
Richtig, genau. Ist nicht ganz günstig. Sage ich mal so, auf den ersten Blick klingt es teuer. 8 GB liegen bei 80 €. Aber man muss auch bedenken, dass es halt eine Nischenlösung ist und dass es der einzige Hersteller ist, der im Moment sowas anbietet mit so einem 30-Pin-Dock-Connector und dass natürlich auch die Lizenzgebühren wiederum an Apple gehen müssen, weil es genau. ein zertifiziertes Produkt ist und Apple sich da ja auch nicht gerade bescheiden zeigt, was die Lizenzgebühren angeht.
Genau, da kommt ja noch ein bisschen zusammen.
Richtig, genau.
Gut, also eben, ich konnte schon den Älteren empfehlen, denke dem Fall den Neuen auch, ja.
Ja, ist halt eine konsequente Weiterentwicklung, also von daher.
Passt.
Passt das.
Dann haben wir noch ein weiteres Gadget, sprich im letzten Jahr, glaube ich, so viel war die kleine Jambox auf den Markt gekommen und jetzt in diesem Frühjahr kam ja die Big Jambox auf den Markt. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir letzte Woche davon gesprochen haben. Du, Tobi, hast sie auch bekommen.
Mhm, genau.
Ist so ein kleiner mobiler Speaker oder besser gesagt klein, es ist ja big, es ist ein großer mobiler Speaker. Er wiegt, ich weiß gar nicht mehr, Gramm habe ich nicht im Kopf, aber er wiegt doch ein bisschen was und bringt auch dementsprechend Musik raus. Ihr könnt das Ganze nicht nur nutzen, um Musik zu hören, über Bluetooth oder über den Klinkenstecker, sondern könnt ihr auch es als Freisprecheinrichtung nutzen, sprich wenn ihr eine Telefonkonferenz habt.
Richtig, genau. Und da sind auch so kleine Features drin. Er liest ja auch die Nummer vor, also akustisch gibt er natürlich die Nummer auch vor. Du kannst das Ding per USB updaten mit verschiedenen Sprachpaketen. Also das Ding ist softwaremäßig auch aktualisierbar und man muss wirklich Jabone zugutehalten, dass die das Ding wirklich auch immer wieder aktualisieren, was sie auch mit der kleinen Jambox gemacht haben. Also da haben sie wirklich ihr Versprechen eingelöst.
Genau, da kannst du ja wirklich Erweiterungen, es gibt ja auch die Möglichkeit von Diktierfunktion quasi, dass du dann Mails oder Texte einfach generell diktieren kannst und eben neben der Sprache den verschiedenen gibt es auch noch die verschiedenen Stimmen, die du da runterladen kannst.
Richtig, genau.
Das ist noch sehr interessant. Ich hatte letzte Woche, als ich das über Twitter angekündigt habe, hatten mich 2-3 Fragen erreicht. Der Vergleich von der kleinen und der großen. Ich hatte den Vorgänger nicht. Du hattest ihn, glaube ich, oder hast ihn sogar?
Ich habe ihn immer noch, ja.
Ja.
Also erstmal muss man zu dem Produkt sagen, das Produkt ist extrem gut verarbeitet. Das mal jetzt abgesehen von der Endlautstärke etc. Also beide Produkte, sei es die kleine oder sei es die große, sitzen für mich Maßstäbe in der Verarbeitungsqualität des Ganzen, finde ich jetzt persönlich nach meinem Geschmack. Und das kleine Gerät hat mich ehrlich gesagt von der Endlautstärke etwas enttäuscht. Das heißt, die macht zwar qualitativ einen sehr guten Klang, aber die Endlautstärke ist nicht so, wie sie sein sollte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man auch in der Größe vergleicht, also wenn ich jetzt einen Logitech oder Creative Lautsprecher nehme, in der gleichen Größe kommt da nicht so viel raus. Da war ich damals schon ein bisschen enttäuscht, wo ich das Ding im Review hatte. Das hat dann aber wieder die gute Feature-Funktion, also der Feature-Umfang von dem Gerät wettgemacht. Das heißt, das hat mich dann mit den Vorlesen der Anrufe, der Konnektivität, dass ich plattformübergreifend mich verbinden kann mit Android oder mit allen Bluetooth-Geräten generell wieder so ein bisschen, da hat das ein bisschen relativisiert. Und deswegen war ich auch auf die Big Jambox sehr gespannt, was dabei rumkommt und die löst natürlich das Versprechen vollkommen ein. Das Ding hat wirklich einen Wahnsinnsklang und auch eine wahnsinnige Endlautstärke. Und ich glaube, das war auch einer der Hauptgründe, warum die das Ding jetzt auf den Markt geworfen haben, weil sie wirklich das Defizit erkannt haben, nach meiner Meinung, dass die Kleine einfach zu leise war. Mhm. Und das Ding ist jetzt ja schon wuchtig vom Klang, finde ich.
Das macht wirklich Spaß, ja.
Ist zwar auch größer, aber gut. Wo Klang rauskommen muss, muss natürlich auch ein bisschen Resonanz sein irgendwo, ne?
Genau, und ich weiß nicht, ich habe die Akkuleistung vom ersten nicht im Kopf, aber das Neue sagt ja, beim Neuen sagen sie ja bis zu 15 Stunden. Das ist ja auch nicht ohne.
Kommt also natürlich auch immer darauf an, in welcher Lautstärke du das Ding laufen lässt, ne? Das
ist natürlich, wenn du Party machst und voll aufdrehst, weniger, aber da ich ja schon ein Stückchen älter bin, ich höre schon nicht mehr ganz so laut Musik.
Aber wenn man noch älter ist, dann muss man auch gerade lauter Musik hören, weil man doch dann schlechter hört, ne? Eigentlich.
Ah, dann bin ich doch noch nicht ganz so alt.
Nein, also ich bin von dem Produkt einfach begeistert. Also das ist zwar nicht ganz günstig, also kostet 299 Euro in Deutschland, VK, Aber ich denke, das wird sich dann zum Straßenpreis auf 2,50, 2,39 so einpendeln, denke ich mal.
Diesen Bereich, genau. Mhm. Gut. Tobi. Michael, hast du auch so ein mobiles Gerät oder kennst du die Jawbone-Boxen?
Nee, kenne ich nicht.
Kennst du nicht?
Und ich habe auch selbst noch nie so Interesse an mobilen Lautsprechern gehabt, eigentlich.
Stimmt, das hat man mal.
Naja, also es ist ja auch ein praktischer Einsatz, wo ich das zum Beispiel immer genutzt habe. Die Kleine zum Beispiel, da wollte ich es eigentlich für nutzen, aber da ist es dann irgendwo durch die Endlautstärke in die Hose gegangen. Du hältst halt mal eine Präsentation und hast auch mal irgendwo einen Klang in deiner Präsentation oder ein Video, was du ablaufen lässt und willst einen Raum beschallen und überlegst dir, was machst du? Nimmst du jetzt USB-Boxen mit oder was weiß ich? Und da wollte ich halt die Jambox benutzen und da ist die Kleine so ein bisschen auf der Strecke geblieben und jetzt habe ich das mit der Großen gemacht und da ist das optimal für. Also
da passt es, ja.
So eine Schulung mit 20, 30 Leuten kann man damit beschallen. Das funktioniert ganz gut.
Das klingt sympathisch. Mhm.
Also es hat auch durchaus einen nützlichen Anwendungsfall bei mir.
Ist eben nicht nur einfach für den Fun Musik oder Hören oder eben auch im Büro. Ich habe jetzt schon 2, 3 Telefonkonferenzen so darüber gemacht. Das funktioniert im Vergleich zu anderen auch wirklich um einiges besser.
Ja, eben, ne, weil es halt diesen qualitativ hochwertigen Freisprechmodus hat, der wirklich Maßstäbe setzt, nach meiner Meinung, muss man den Preis auch so ein bisschen relativisieren. Es ist halt nicht nur eine Box, es ist halt auch ein sehr gutes Freisprechsystem.
Im normalen Leben geht einiges vorwärts, Augmented Reality.
Ja, genau. Ja, Google hat ja die Brille vorgelegt und will ja die irgendwann veröffentlichen. Jetzt gibt es einen Kurzfilm, wo man weitergespinnt hat, wie dann die Zukunft irgendwann aussehen sollte. Und da sagt man, die Menschen werden nur noch irgendwie Kontaktlinsen tragen. Also der Film heißt Sight, ist 7,5 Minuten lang und wer ihn nicht gesehen hat, unbedingt noch schauen.
Wir verlinken ihn natürlich, ja.
Ich finde ihn extrem genial, schon nur von dem her. Er flirtet mit einer Frau und gleichzeitig sieht man, wie die Chancen fallen und steigen, was er sagt, wie ausgewertet wird, wie viel Alkohol sie getrunken hat und. Es ist unglaublich genial.
Ist ja auch noch Gesichtserkennung drin, sprich. Mhm. Die Linsen erkennen ja ihre Gesichtseindrücke und er fragt sie, wollen wir irgendwo anders hingehen? Und sie sagt eigentlich das Gegenteil von dem, was sie meint. Ist noch sehr interessant.
Ich finde es wirklich genial von allem her, wie das Ganze aufgebaut ist, ja. Und eigentlich eben erschreckend, wo die Zukunft hingeht.
Die letzten 10 Sekunden.
Genau.
Die sind heftig, wir wollen da nicht allzu viel verraten für die, die noch nicht reingeschaut haben, aber ich weiß wieso, dass ich meine Töchter erst mit 30 in Ausgang schicke. Das ist mir zu gefährlich, die Zukunft. Nee, Quatsch. Michael, hast du das Video auch gesehen?
Ja, ohne Ton, aber selbst ohne Ton sagt es eigentlich schon relativ viel aus. Also es macht... Ja, finde ich nicht so geil, wenn die Zukunft dann tatsächlich mal so aussieht und wirklich so viele Informationen über einen Menschen da sind, dass man all diese Schlussfolgerungen ziehen kann.
Es ist ja vor allem nicht nur das, was direkt von der Person ablesbar ist, sprich durch die Gesichtszüge etc., sondern auch die Informationen, die quasi das System dahinter zusammensammelt. Ja. Quasi aus Facebook, aus all den verschiedenen Netzwerken und sonstigen Informationen. Genau. Nimmt das alles zusammen, würfelt da was zusammen. Vielleicht, es kann ja sein, dass da irgendein Fehler im System ist und das System dir eine falsche Information gibt und du dann aufgrund von dessen dann falsch reagierst. Das sehe ich dann eher sehr gefährlich.
Das ist natürlich auch wahr, ja.
Und der Tobi hat schon welche
bestellt. Ja, aber irgendwann sind wir dann ja nur noch Roboter, die befolgen, was uns der PC ausrechnet und sagt, dass es für uns am besten ist. Und unser Hirn brauchen wir dann eigentlich überhaupt nicht mehr.
Ist wie Autofahren mit Navigationsgeräten, oder? Mit dem Gotthard, bitte wenden. Und der andere macht es. Also.
Ja,
okay, das war jetzt ein wenig Vergleich.
Eben, aber in diese Richtung geht es ja ein bisschen, oder? Wie du sagst, eben das Hirn abschalten und der Computer entscheidet dann für einen, was gut und was eben nicht gut ist. Irgendwie.
Ja, richtig.
heftig. Ich denke, man wird auch irgendwo stumpfsinniger, wie man schon sagt, wie du schon sagtest, mit den Navigationssystemen. Die Generation, die heute aufwächst, die wird gar nicht mehr lernen, richtige papieranaloge Landkarten lesen zu können. Also das ist irgendwo auch, unsere heutige Jugend wächst mit Fähigkeiten auf, die vielleicht, die vielleicht damals nicht gingen aufgrund der Technologie, die nicht da war, aber so gewisse Fertigkeiten in einer analogen Welt noch zu bestehen ohne Technik, die werden viele Kinder gar nicht mehr beigebracht bekommen.
Wenn da mal kein Strom da ist, sind sie dann ziemlich schnell aufgeschmissen. Wenn sie dann nicht mehr fähig sind, ihre Kollegen zu suchen, ohne dass sie auf Foursquare sehen, wo das sie sind und so weiter.
Ja, das macht mir irgendwo auch Angst. Und ich hoffe, dass das nicht zu extrem wird, dass man sich nur noch total auf die digitale Technik verlässt und seine ganzen Sinne und seine ganzen analogen Fähigkeiten irgendwann nicht mehr einsetzen kann. Oder das so abstumpft, dass wir nur noch total eingeboren in das digitale Netz abgleiten.
Wie hat Stefan gesagt, Roboter werden, genau. Mhm. Ein anders bedenkliches oder äußerst bedenkliches, wie sagt man?
Thema,
mhm. Dankeschön. 3D-Drucker.
Bedenklich, das ist eine gute Frage. 3D-Drucker sind ja sicher ein ganz geniales Tool für diverse Leute. Wenn man aber sieht, was man mit der Technik machen kann, das hat da jetzt ein netter Herr, der ist ein Hobby-Waffenbauer. Der hat sich CNC-Pläne von einer AR-15 und bei uns als M16 bekannt Pläne runtergeladen, das ist ein Maschinengewehr, und hat die auf dem Drucker ausgedruckt, auf dem D3-Drucker. Und das Teil funktioniert. Er wollte die Druckerpläne, damit man das gleich ausdrucken kann und nicht selber das ausbasteln muss, wollte er eigentlich in das Makerspot Thingiverse unterbringen. Da wurde es ihm dann aber verwehrt wegen den, weil das Waffengesetz etc., Waffendesigns sind da verboten. Er hat natürlich jetzt eine andere Plattform gefunden. Das nennt man The Pirate Bay. Und Pirate Bay nennt das Fusibiles. Das sind so 3D-Druckerpläne. Das heißt, aktuell kann jeder das Gewehr, sage ich jetzt mal, runterladen und auf so einen Home-3D-Drucker ausdrucken.
Autsch. Mhm.
Sind 20 Megabyte an Daten, an 3D-Daten eigentlich.
Nur 20 Mega?
Mhm. Also ist relativ wenig und ist doch erschreckend, eine funktionierende Maschinengewehr, ausgedruckt in Maisstärke und funktioniert.
Aber was mich natürlich jetzt wundert, ist, so ein Maschinengewehr, wenn es wirklich abgefeuert wird, das entwickelt ja eine unwahrscheinliche Hitze vorne am Lauf, also am Rohr. Und das muss doch auch irgendwo, wenn es Maisstärke ist, dann löst sich doch das irgendwann mal auf.
Er hat ganz klar gesagt, dass es nicht alle Dinge erfüllt, die ein normales Gewehr erfüllt. Man muss Abstriche machen, ganz klar bei solchen Dingen. Also ich nehme nicht an, dass er mit Maschinenfeuer im Dauerbetrieb da was ausrichten kann, aber mal eine Patrone absetzen, das geht sicher. Und ich denke, genau da liegt auch der Hund begraben. Eben, eine Patrone aus so einem Gerät reicht eigentlich schon.
Eben für ein Attentat, ja.
Ja, und das ist irgendwo durch völlig krank, dass wir heute und Mais, also wenn wegen der Hitze ist, mache ich mir weniger Sorgen. Mais ist ja relativ hitzebeständig, aber
gibt
Metalldetektoren etc.
Entschuldigung.
Wenn du Hunger hast, kannst du ein wenig knabbern, aber Metalldetektoren etc. geben da natürlich nicht an und damit hat man ein gefährliches Spielzeug in Haushalte gebracht, sag ich es mal.
Naja gut, sagen wir es mal so, du kannst ja jede Technologie negativ und positiv verwenden. Du kannst auch mit dem Auto jemanden über den Haufen fahren oder du kannst auch mit dem Auto den als Krankentransporter nehmen und kannst Menschen mitretten. Du musst ja diesen Megabot 3D-Drucker nicht als potenzielle Waffenschmiede benutzen. Das ist ja immer so, wie man die Technologie anwendet. Also deswegen kann man ja jetzt nicht sagen, das ist alles gefährlich. Also
das ist mir schon klar. Nur die Möglichkeiten, die es natürlich jetzt eröffnet, ist natürlich schon gewaltig.
Das heißt, also 3D-Drucker werden bald nicht mehr in Irak und Co. ausgeliefert. Wie früher, die aktuellsten Macs gehen jetzt auch keine 3D-Drucker mehr.
Genau. Vor allen Dingen, das Ding ist ja auch billig, in Anführungsstrichen. Der Megabot kostet ja nur um die $1,500 in der Maximalausbaustufe. Also wer das machen möchte, hat also einen relativ leichten, ein leichtes Hindernis zu überwinden.
Ne? Wie teuer ist so ein Gewehr? Weiß man das?
Keine Ahnung, aber es ist schwierig, erstmal zu beschaffen. Auf legal, auf vernünftige Art und Weise. Ne? Also das ist ja das Problem. Jedenfalls in einigen Ländern, sage ich mal. Also in Deutschland kann ich jetzt nicht einfach so hingehen und kann sagen, ich brauche ein Maschinengewehr.
Das wäre ja, wahrscheinlich...
Hoffentlich nicht bekommen.
Genau.
Hoffen wir es jetzt mal stark, genau. Gut, dann verlassen wir doch das dreidimensionale Waffengedönse-Zeugs. Oh ja.
Die Spielkonsole mit dem leicht perversen Namen, oh ja, die hat jetzt eine Partnerschaft mit OnLive geschlossen. Das finde ich schon eine ganz lustige Sache.
Für die Nicht-Gamer OnLive ist?
Genau, für die, die OnLive nicht kennen, das ist zwar ein Online-Dienst, wo man eigentlich so eine Art Mini-Konsole bestellen kann und die streamt einem standardmäßige PS3 oder Xbox 360 Games auf den heimischen Bildschirm, ohne dass man irgendwie groß Hardware dazu braucht. Das heißt, man macht sich da einen OnLive-Account, kauft sich die Konsole und kann dann in diesem Store eigentlich relativ günstig Games mieten oder Games kaufen, die von der grafischen Performance her mit Konsolen mithalten können.
Einfach alles, was es braucht, ist, glaube ich, die um die $100, oder kostet so eine Konsole?
Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich glaube, die ist nicht besonders teuer.
Ja, und zusätzlich einen schnellen Internetzugang, einen Fernseher?
Genau. Ich selbst weiß halt nicht, wie super das dann funktioniert, also wie flüssig das dann ist und wie gut die Grafikqualität wirklich ist, aber ich finde die Idee, dass man das dann auf dieser Ouya-Konsole nutzen kann, eigentlich schon ganz gut. So in Form von einer App und dann Games kaufen.
Es macht die Plattform schon wieder ein bisschen mehr sympathischer. Hatten wir vor 2 Wochen oder ja. Letzte Woche davon?
Ja, vor 2 Wochen, glaube ich.
Interessant.
Das ist natürlich nochmal ein Pluspunkt. Ich fand Ouya sowieso schon ein lustiges Konzept, weil man da halt, wie Stefan da alles schon gesagt hat, die ganzen Emulatoren und so nutzen kann, die ganzen 3D-Games, die Android schon hat. Und jetzt noch diesen Online-Streaming-Dienst, wo ich im Prinzip auch dann High-Performance-Games für die Xbox oder die PS3 spielen kann. Und das auf einer Konsole, die $100 kostet.
Klingt doch interessant.
Ja, also ich habe vorhin, als ihr da mit über dieses Musikdings da und quatschen wart, habe ich gerade die Ouya gekauft, beziehungsweise auf Kickstarter mal ein bisschen Geld gespendet.
Hast du dich im Kickstarter-Projekt beteiligt? Gut.
Genau, jetzt definitiv.
Interessant.
Ich hoffe dann, dass ich irgendwann tatsächlich eine Konsole kriege.
Stimmt, das hatten wir doch auch schon mit den nachher nicht kommenden Kickstarter-Projekten. Aber da wirst du uns sicherlich davon berichten, wenn die da ist.
Wenn es dann soweit ist, auf jeden Fall.
Sehr gerne. Google hat sich ja anscheinend wieder ein bisschen beliebt gemacht bei den Datenschützern. Ich weiß nicht, als die Google Street View-Fahrzeuge rumgingen, haben sie ja zeitgleich noch die offenen WLANs ausgescannt und in der Datenbank hinterlegt. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, leider habe ich die Daten nicht. Ich muss auch mal rumfahren.
Muss auch mal ein bisschen Daten sammeln. Ja, die mussten sie ja löschen oder haben sie versprochen, dass sie die löschen werden. Und jetzt ist herausgekommen, dass anscheinend in Großbritannien, wenn man ein bisschen mit Google Street View unterwegs ist, da plötzlich wieder solche offenen Netzwerke findet. Ist noch ein, gibt so ein bisschen einen faden Beigeschmack, wenn sie sagen, dass sie Daten löschen und dann doch nicht tun.
Findet man per Google Street View offene WLAN-Netze, wenn man rumsurft in Google Street View?
Das ist eine gute Frage.
Haben die das irgendwie 3D-mäßig erkenntlich gemacht, wohin es strahlt? Das wäre noch relativ witzig, mal zu sehen.
Das wäre in der Tat interessant. Könnte ich dir nicht genau sagen. Ich habe es nur aus dem Bericht so rausgelesen. dass du eben quasi dann, wenn du da unterwegs bist, dass du dann diese offenen Netzwerke angezeigt bekommst oder mitbekommst.
Aber sie haben ja noch mehr gesammelt. Sie haben ja gleich kompletten E-Mail-Verkehr und alles von den Personen gelockt.
Mitgelockt. Unverschlüsselte Passwörter, alles mitgenommen, genau. Und das Zeug haben sie jetzt doch nicht gelöscht.
Ja, würde ich auch nicht.
Und vielleicht noch noch ganz interessant ist ja, dass sie in Europa gesagt haben, dass diese Daten nur beiläufig, also aus Versehen, mitgelockt wurden. Und in einem amerikanischen Gerichtsfall kam dann raus, oder im Bericht von der Federal Communication Commission, kam dann raus, dass sie das absichtlich so mitgescannt haben. Quasi, wenn wir schon mal unterwegs sind durch die ganzen Straßen, können wir das ja auch gleich noch mitnehmen.
Ja, also dass die das nicht absichtlich, dass die das absichtlich gemacht haben, das war doch klar eigentlich. Also ich meine.
Also ich installiere aus Versehen eine WLAN-Antenne obendrauf und scanne WLAN-Netze, suche nach Passwörtern, alles versehentlich, nur weil ich Fotos machen möchte. Hm. Weil Fotos hat ja so viel mit WLAN und Passwörtern und E-Mails zu tun.
Totaler Zusammenhang, ja.
Ja, genau.
Aber ja, mal schauen, wie das weitergeht.
Vermutlich ist Google Street View nur das der erste Schritt. Jetzt haben sie mal alles fotografiert und jetzt haben sie ein Programm, was auswertet, in welche Straße man welche Werbung anzeigen kann für dann Google Glasses.
Ah.
Wenn man dann durchläuft, dann wissen sie genau, da steht eine Werbetafel, da können wir unsere Werbung darüber blenden.
Die können wir ausblenden und dann...
Genau, und unseres drauf, etc.
Böse, böse. Interessant. Wir werden sehen, wie es kommt. Michael?
Hm?
Hast du noch was zu sagen zu diesem Thema?
Google. Ach, boah. Sollen die doch machen, was sie wollen.
Ist dir das egal? Gut.
Ja, ja.
Google darf's.
Google darf. Sie sind ja nicht evil, stimmt. Ja,
genau.
Oder waren es mal nicht, muss so sagen.
Ja, Google ist ein seriöser Weltkonzern, der keine Daten speichert.
Ja, nee, ist klar. Und
dafür ist ja Facebook zuständig, oder wie war das?
Genau.
Nee, passt. Ja, somit haben wir all unsere Themen eigentlich durch. Oder ist jemand von euch noch was aufgefallen, eingefallen? Runtergefallen.
Mir ist noch was eingefallen, ja. Ich wollte doch mal einen Aufruf an unsere Hörer starten, ganz einfach mal Ideensammlungen uns zu liefern bezüglich unserer Sonderfolgen. Das heißt, wir hatten ja ab und an mal so ein paar Sonderfolgen eingestreut, zum Beispiel Backup war ein Hauptthema oder auch diese NES-Folge. Und vielleicht könnt ihr uns mal ein paar Kommentare hinterlassen, was euch so interessieren würde bezüglich monothematischen Sendungen. Das heißt, vielleicht schreibt ihr uns einfach mal rein, was ihr so hören möchtet, was mal behandelt werden sollte.
Das ist eine sehr gute Idee, da sind wir gespannt.
Ja, man kann ja mal aussortieren, was uns da auch so passt oder was uns liegt, wo wir uns auch auskennen, weil es bringt ja nichts, dass wir von irgendwas reden, wo wir keine Ahnung von haben, sondern was uns auch gefällt und wo wir uns auch reinarbeiten können.
Passt doch sehr gerne. Auf www.geektalk.ch dürft ihr das gerne hinterlassen.
Genau, weil wir wollen ja auch ein bisschen Inhalte liefern, die unsere Hörerschaft interessiert und dann sind wir auch ein bisschen auf Feedback angewiesen.
Genau, sehr gerne. Ja, dann wollen wir doch langsam unseren kleinen Podcast schließen und wünschen allen, je nachdem, wenn ihr unseren Podcast hört, einen schönen Abend, Morgen oder Mittag. Auf bald. Tschüss zusammen.
Tschüss.
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 Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.